Herr Adorno, Sie haben angeregt, dass wir uns über das Thema soziologische Erfahrungen an der modernen Kunst unterhalten wollen. Dieses Thema hätte ich gern erst noch erläutert. An der modernen Kunst, Sie meinen das, was man an verschiedenen Richtungen dieser Kunst, überhaupt welche Künste sind gemeint?
Ja, also da würde ich sagen, Kunst im Allgemeinen.
Im Allgemeinen.
Bei Ihnen ist es wesentlich die bildende Kunst, bei mir die Musik, bei uns beiden Literatur.
Ja.
Aber ich glaube, so wie ich mir die Sache vorgestellt habe, ist das nicht das Entscheidende.
Wir wollen uns unterhalten über soziologische Erfahrungen, die man beim Studium, bei der Auseinandersetzung, beim Verkehr mit diesen Dingen macht.
Ja, und wie es überhaupt zu dieser Beziehung von Kunst und Soziologie kommt. Also, Herr Gehlen, wenn ich formulieren darf, was ich mir eigentlich als das Thema unseres Gesprächs heute vorgestellt habe, dann ist das eine Sache, die mich sehr betroffen hat und für die ich eigentlich keine Erklärung, wenn auch eine Reihe von Erklärungsvorschlägen habe. Nämlich, wie es möglich ist, wie es dazu kommt, dass zwei ihrer theoretischen Position nach schließlich so verschiedene Menschen wie Sie und ich völlig unabhängig voneinander nicht nur ästhetische und soziologische Interessen vereinen, das ist ja nichts so Seltenes, sondern dass wir wesentliche soziologische Erfahrungen überhaupt an der Kunst und vor allem auch an der modernen Kunst gemacht haben und machen, was, soweit ich das überblicken kann, doch ein Novum darstellt. Sonst haben die Soziologen doch eher also ihre soziologischen Theoreme durch unmittelbaren Blick auf die Gesellschaft erworben, während also bei Ihnen und bei mir so eine Art prismatische Brechung durch das Medium der Kunst vorliegt. Das Prisma deckt zwar nicht uns, hoffe ich, die gesamte Gesellschaft zu, aber immerhin sieht es so aus, als ob wir sie in einem recht wesentlichen Teil durch dieses Prisma gewahren wird.
Da könnten wir vielleicht gleich mal eine Sache anschneiden, die mich in letzter Zeit beunruhigt hat. Ich bemerke in Ausstellungen, dass Kunstwerke der bildenden Kunst, ich möchte sagen, von den Wänden herabsteigen und nicht nur die Ausstellungssäle, wo sie sich vorübergehend aufhalten, verlassen, sondern unter freien Himmel drängen. Bisher war es doch so, dass das Bild an der Wand oder die einzelne Plastik im Raum bezogen waren, gedacht waren in Bezug auf einen Käufer, einen Freund, der diese Dinge erwerben und um sich haben, der mit ihnen leben wollte. Wenn jetzt diese Dinge unter Aufgabe auch noch dieser letzten Halte sich in das Publikum auf den Märkten oder auf den Gebäuden hineinbegeben, da wird doch das Kollektiv angesprochen als interessant, glauben Sie?
Oder soll wenigstens als Kollektiv angesprochen werden.
Ja?
Ich wäre geneigt, daraus eine einigermaßen paradoxe Folgerung zu ziehen, nämlich dass gerade deshalb, weil die Beziehung zwischen der Kunst und dem Kollektiv sehr tief gestört ist, die Kunst von sich aus, und ich würde meinen, in einer problematischen Weise, versucht, diese Grenze zu überspringen. Übrigens ist das eine Tendenz, die man gerade in einer Sphäre schon konstatieren konnte, mit der Sie, Herr Gehlen, sich besonders abgegeben haben, nämlich im Jugendstil, der ja in seinen Ursprüngen neben vielen anderen Motiven auch das, die Kunst zurück ins Leben bringen, gehabt hat.
Das hatten wir mal gehabt, ja.
Und wenn ich mich recht erinnere, aber ich mag mich täuschen, hat Rodin die berühmte Gruppe der Bürger von Calais so konzipiert gehabt, dass sie öffentlich aufgestellt werden sollten in einer Weise in Calais wohl, dass die Leute, die Zuschauer dazwischen hätten herumgehen sollen.
Ja, das, also diese das kann ich verstehen.
Aber natürlich,
verstehen.
Diese Wendung der modernen Kunst hängt mit ganz anderen Dingen,
nicht
mit dem Dadaismus
ich meine
und mit dem
Folgendes,
mit
Herr Adorno,
zusammen.
Ich will Ihnen mal ein kurzes Zitat geben, um mich zu verdeutlichen. Jürgen Klaus hat ein brauchbares Buch Kunst heute vor kurzem veröffentlicht. Und da ist von einem Gebilde von Nicola Schöffer die Rede, das im Pariser Theater Sarah Bernhardt schon 1956 vorgeführt wurde. Es wird nur beschrieben. Da heißt es, die Plastik besaß eine ganze Reihe von Motororganen, die von einem im Sockel angebrachten Elektronenhirn gelenkt wurden. In zwei Geschwindigkeiten drehten sich Metallscheiben, die neben Aluminiumrechtecken an dem Gerüst befestigt und zum Teil mehrfarbig waren. Die Bewegung wurde außerdem von außen her beeinflusst durch photoelektrische Zellen und Mikrofone. Es war diese Plastik, die Maurice Béjart in seine Etude Rhythmique einbezog. Das meine ich jetzt nicht, weil in seine Etude Rhythmique einbezog und drei Monate nach der Pariser Veranstaltung auf dem Dach der strahlenden Stadt von Le Corbusier in Marseille zu einem Partner seines Tanzes machte. Was ist denn das für ein Phänomen? Da kommen wir doch jetzt zu einer Aufführung.
Ja, naja, also die Happenings haben ja sehr viel mit diesen Dingen zu tun.
Was ist ein Happening? Was machen wir damit?
Ja, also ein Happening ist eine Sache, die sehr schwer in einen Begriff zu fassen ist.
Schwierig, nicht?
Ein Happening ist ein, wie soll man sagen, eine systematisierte dadaistische oder surrealistische Aktion. Also eine Aktion, die innerhalb des realen Lebens stattfindet, die eigentlich gar keine ästhetische Grenze gegenüber der Realität hat, die aber zugleich in der Realität selber den Charakter des Absurden und des Willkürlichen hat, wenn sie auch in sich wieder gefügt und durchkonstruiert.
Genau, nicht wahr? Der Übergang von solchen Sachen wie hier zur Aufführung, von der Aufführung zum Happening, das sind, glaube ich, fließende Sachen.
Das sind fließende Sachen, die eben auf den Jugendstil, aber dann auch auf den Dadaismus zurückgehen.
Eben im Merkur 215, das ist die Monatsschrift, die letzte Nummer, da sind so ein paar Bemerkungen von Werner Hofmann, die haben mir eingeleuchtet. Happenings, das sei die Hypertrophie der Ereignislosigkeit. Die Vortäuschung von Pseudotatsachen.
Die Vortäuschung
von Pseudotatsachen.
Ja, überhaupt die Vortäuschung, das, was geschieht.
Die Inszenierung von Leben.
Genau
die Inszenierung von Leben.
Die Inszenierung von Leben.
Also, das keines ist natürlich.
Da darf ich mich wirklich darauf beziehen, dass ich in den guten alten Minima Moralia schon den Satz vor 20 Jahren zitiert habe von Kürnberger, das Leben lebt nicht.
Und dieses Leben lebt nicht.
Dieses Leben lebt nicht. Und diese Dinge sind ein Versuch, das, was an dem Leben durch die Standardisierung und Mechanisierung ausgetrieben ist, also das Moment der Unmittelbarkeit und der Spontaneität, auf dem Weg der Fiktion gewissermaßen wieder anzuschaffen, aber unter Verzicht darauf, nun etwa das Leben so zu beschreiben, unmittelbar, als ob es noch Leben wäre. Ja,
jetzt haben Sie aber eben die Kategorie der Publicity beschrieben eigentlich.
Das hat sie sehr
das haben Sie eben beschrieben.
Ich glaube, dass das sehr viel miteinander zu tun hat. Und wenn ich recht informiert bin, ich möchte das wieder nicht beschwören, gibt es sogar zwischen Publicity und Happenings gewisse Querverbindungen.
Ja, wie meinen Sie das?
Also, dass identische Personen sich
Publicity
fragen und Publicity-Techniken beschäftigen und Happenings inszenieren.
Ja.
Ich glaube, da gibt es wirklich solche Querverbindungen. Ja, aber Herr Gehlen, wir sind nun eigentlich schon sehr in die Sache selber, nämlich
in
die soziologische Interpretation von künstlerischen Tatsachen, und zwar von sehr exponierten künstlerischen Tatsachen hereingeraten, aber ich bitte Sie zu verzeihen, wenn ich etwas dickköpfig auf die Ausgangsfrage zurückkomme. Es ist doch merkwürdig, dass man überhaupt solche soziologischen Erfahrungen so vielfach an der Kunst macht. Mir will es so vorkommen, als ob gerade weil die Oberfläche des modernen Lebens der Gesellschaft so ungeheuer dicht ist, weil also das gesellschaftliche Gewebe sich so verdichtet hat, dass es das Wesen dieser Gesellschaft kaum mehr durchlässt. Die gesellschaftliche Betrachtung deshalb auf die Kunst verwiesen wird, weil die Kunst in ihrem Gegensatz zu dieser Gesellschaft sehr viel von dem zeigt, was verborgen ist. So dass sie also eine Art von Chiffernschrift des gesellschaftlichen Wesens ist, das sich einem da zunächst entzieht.
Ach, das ist so das Verhältnis von Unterbewusstsein und Zensur.
Ich würde nicht sagen von Unbewusstsein und Zensur, weil das zu psychologisch ist, sondern von wesenhaft gesellschaftlichen Tatsachen, die verborgen sind unter Oberfläche. Also zum Beispiel ist es ja sehr charakteristisch, dass wir uns so rasch einig waren über diesen Punkt, dass also Leben durch bestimmte Kunstwerke, die sich ins Leben hinein begeben, fingiert wird, deshalb, weil eigentlich in der Gesellschaft, wie sie ist, kein Leben mehr ist.
Ja, also ja, kein Leben mehr ist es ja nur übertrieben, nicht? Also,
das sichert, aber die Wahrheit ist immer übertrieben.
Welche Art Leben nicht ist?
Also diese Art Leben, in der ein
die Unmittelbarkeit oder sowas,
ein unmittelbares, wenn Sie wollen, zufälliges, spontanes noch möglich
ist. Ja, nun, Herr Adorno, jetzt habe ich eine Gegenfrage. Ich würde Ihnen zugeben, dass es schwerfällt, Soziologen und auch anderen Beobachtern der Wirklichkeit in der wirtschaftlichen oder politischen Welt eindeutige Sinngehalte, sagen wir mal, nicht wahr, auszumachen. Aber wenn man nun daran die Erwartung knüpfen würde, die Kunst böte das jetzt, dann würde man ja auch getäuscht sein.
Ja, sicher. Also die Kunst ist nicht eindeutig, denn die Kunst fällt ja keine Urteile und braucht keine Begriffe.
Ja, hat sie überhaupt noch Sinngehalte, glauben Sie?
Ja, das Wort Sinngehalt, ich glaube, da müssen wir uns ausnahmsweise über den Terminus verständigen.
Ja?
Ich glaube nicht, dass die Kunst etwas wie einen positiven Sinn setzen kann, noch wie es in der Zeit war, in der sie eine Ancilla-Theologie
hatte. Das sieht so aus, ja.
Das glaube ich sicher nicht. Aber dass sie auf alle möglichen Weisen Sinn hat, in dem Sinn zunächst, dass sie menschliche Erfahrungen ausdrückt, darüber hinaus aber auch, dass sie einen Zustand der Gesellschaft widerspiegelt, dass sie von einer Manifestation des gesellschaftlich Latenten ist, das in ihr als ihrem Sinn zutage kommt, das glaube ich wohl. Nur meine ich allerdings, dass diese Sinngehalte, die in der modernen Kunst nun wirklich sich verkörpern, dass die der philosophischen und soziologischen Interpretation, Sie wissen, dass ich da nicht so furchtbar pedantisch
unterscheide, herauszubieten. Also Herr Adorno, da bin ich ängstlich. Wenn ich sehe, über Musik haben Sie, glaube ich, vor kurzem ähnliche Beobachtungen publiziert. Man bekommt es doch mit der Vorstellung zu tun, dass der Prozess der Auflösung so weit gegangen ist, dass man Angst kriegt, es läuft zwischen den Fingern durch.
Ja.
Herr Adorno, wenn also heute bereits mit der Kategorie des Spiels gearbeitet wird, als ob da gar nichts passiert wäre, in der Kunst, mit der Kategorie des Spiels gearbeitet wird, so bedeutet das doch, also jetzt hat die Kritik zu schweigen, wer wird denn wohl schon Spiel kritisieren, nicht? Jetzt hat das Ernstnehmen aufzuhören, wer nimmt denn Spiel ernst? Jetzt kommt der dauernde Wechsel, man spielt ja wirklich nicht immer dasselbe, Und was bleibt denn dann?
Ja, also da würde ich nun allerdings sagen, soweit diese Tendenzen unreflektiert sind und primitiv sind, lösen sie den Begriff der Kunst einfach auf.
Nicht wahr?
Und sind nicht zu halten.
Ja, die Tatsache selber nicht mehr verschwindet.
Nur würde ich sagen, dass es eben doch sehr bedeutende Künstler gibt. Ich kenne sie in der Musik, ich kenne auch solche in der Literatur und Sie werden sicher auch welche in der bildenden Kunst nennen, bei denen diese Elemente selber auch Momente sind, die einen Sinn annehmen, die auch infolgedessen der Kritik sich stellen. Also ich würde allerdings sagen, ein Kunstwerk, das jeder möglichen Kritik entläuft, begibt sich damit seines Wahrheitsanspruchs.
Und ist infolgedessen
kein
Kunstwerk. Das gebe ich zu. Sie geben vielleicht auch zu, dass in dem Augenblick, wo man also das Kunstwerk in die Kategorie Spiel überführt, dieser Schritt schon angezielt ist.
Nun ist der Begriff Spiel ist ja auch schwierig, denn es gibt ja immerhin auch Spielregeln. Und noch ein Spiel könnte man ja immanent kritisch daran messen, ob es seine Spielregeln befolgt oder ob es die nicht befolgt.
Ja, nur da ist ja nun sicher, dass die Spielregel darin besteht, dass das, was gestern noch da war, heute in die Vergangenheit geschickt wird. Das ist die Spielregel.
Das ist eine Tendenz und eine gar nicht verächtliche. Ich meine also, die Gesetze der Kunst sind ja fast immer Verbote gegenüber Dingen, die nicht mehr tragfähig sind.
Das geht dabei sehr an die Kategorie der Mode ran, Herr Adorno.
Ja, ich bin auch der Ansicht, dass die von dem Hochmut der autonomen Kunst praktizierte absolute Trennung von Kunst und Mode, die also so mit der Echtheit der Persönlichkeit und solchen Dingen operiert, dass die etwas sehr problematisch
ist. Das glaube ich auch, ja.
Also ich würde sagen, dass Künstler der allergrößten Genialität, wie Picasso, also bei dem man ja wohl über die Qualität der Begabung kaum verschiedener Meinung sein kann, dass der anders als dadurch, dass man den Begriff der Mode sehr ernst nimmt, überhaupt gar nicht zu fassen ist. Ich habe einmal unserem gemeinsamen Freund Kahnweiler gesagt, dass man einmal den Versuch machen sollte, den Picasso aus der Haute Couture abzuleiten. Und zwar nun sehr im Ernst, in einem herabsetzenden Sinn. Das heißt, dass das bis aufs Äußerste gesteigerte Vermögen für Jahreszahlen Modelle zu entwerfen, dass dieses Verfahren bei einem Künstler wie Picasso geradezu ein Organ seines eigenen Wahrheitsgehalts ist.
Ja, da kommen Sie aber nicht mehr mit der Annäherung von Kunst, Spiel und Mode, kommen Sie auf für Sie gefährliches Gelände. Denn Sie sind doch derjenige, der immer gesagt hat, nicht wahr, sieht man es ja, nicht wahr, hier ist alles bereits in die Kategorie der Ware übergegangen. Nicht? Aber zur Ware gehört ja einer, der sie kauft.
Ja,
und hier habe ich auch schon meine Zweifel.
Es gehört nicht immer zur Ware einer, der sie kauft.
Nein?
Man konnte bei Baudelaire, der doch einer der ersten esoterischen Künstler war, also die auf den Verkauf gerade verzichtet haben, bei Baudelaire konnte man sehr genau zeigen, wie der Begriff der Ware in seinem Kunstwerk selbst eine ungeheuer große Rolle spielt und wie die Erfahrung einer zur Ware gewordenen Welt entscheidend ist. Es ist doch ein Unterschied, ob Kunstwerke die Erfahrung des zur Ware Werdens der Welt wiedergeben und ob sie darauf gewissermaßen reagieren oder ob sie sich selbst zur Ware machen. Ich würde ja nicht sagen, dass der Picasso sich zur Ware macht. Ich meine, seine Kunst ist ja nicht in dem Sinn heteronom, dass sie also um ihrer Verkäuflichkeit willen als Ware praktiziert wird.
Also
sie hat in sich die Reaktionsfähigkeit und auch eine bestimmte Art der Wendung nach außen, die anders als in der Erfahrung der Ware nicht zu machen war, wie es übrigens für die sogenannte moderne französische Kunst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl überhaupt charakteristisch ist. Die Franzosen waren darin viel weniger hochmütig.
Herr Adorno, ich habe da also meine Bedenken. Sehen Sie mal, zu dem alten, sagen wir, klassischen Verhältnis gehört ja nicht nur der Künstler und sein Werk, sondern auch der vorhin schon mal erwähnte Betrachter und Käufer, derjenige, der mit ihm leben wollte. Nicht? Denn der Künstler will ja doch auch von seiner Kunst leben. Wenn jetzt die Kunst sich so esoterisch nach Eigenregeln des Überholens, des sich selbst Überholens, nun weiterströmt, wenn noch die beiden letzten Traditionshalte, das war eben das Bild an der Wand und der Käufer im Zimmer. Wenn die auch noch weggeschlagen werden, was wird denn dann passieren? Das, glaube ich, Wissen haben wir schon. Dann verliert die Künstlerschaft total den Kontakt zum Publikum. Und was wird passieren? Der Staat wird einspringen. Und jetzt will ich Ihnen mal hier was, kurze Stelle vorlesen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, wie weit das ist. In West-Berlin gibt es etwa 2000 bildende Künstler. Und da die Nachfrage nicht entfernt der Produktion entspricht, hat der Senat ein Notstandsprogramm seit 1951 auch für diesen Sektor geschaffen. Bildende Künstler können sich an diese Behörde um Unterstützung wenden. In den vergangenen 14 Jahren haben folglich 728 Maler 19.400 Gemälde, Aquarelle und Grafiken abgeliefert. Und 189 Bildhauer stellten in der gleichen Zeit 782 Skulpturen, Reliefs und so weiter im Rahmen des Notstandsprogramms her. Diese Werke werden teils gestapelt, teils an Schulen, Dienststellen und so weiter ausgeliehen. Man arbeitet heute mit Werkverträgen über 450 D-Mark im Monat, über mindestens 3 Monate. Durch dieses Programm sind schon spätere Preisträger gegangen. Bisher sind 2,5 Millionen in 7.728 Werksverträgen investiert worden. Das ist ja nun doch ein Beitrag zu dem Thema soziologische Erfahrung an der modernen Kunst.
Ja, da darf ich nun vielleicht wirklich auf eine Erfahrung rekurrieren, die ich verhältnismäßig sehr früh gemacht habe. Und ich kann die nur, also ich kann die Katze lässt das Mausen nicht, ich kann die nur dialektisch ausdrücken.
Ja.
Auf der einen Seite ist mir relativ sehr früh klar geworden, und zwar an der Musik, meinem Metier, dass in dem Verhältnis zwischen der Kunst und dem Publikum etwas nicht mehr stimmt. Und es ist mir weiter darüber klar geworden, dass davon die Sache selbst auch berührt wird.
Ja, sicher.
Also, dass der Glaube, dass ganz unabhängig von der Rezeption die Sache nur um ihrer selbst willen da wäre, dass das naiv
ist. Das ist eine naive Fiktion. Übrigens, so naiv auch wieder nicht. Dahinter steckt die Genietheorie.
Na, dahinter steckt die, ja, sicher, und alles
mögliche. Das Genie, das sich selbst genügt, aber, aufs Publikum pfeift.
Aber nun geben Sie Acht. Das ist nämlich genau der Punkt, von dem aus diese Frage für mich also so beunruhigend geworden ist, dass sie mich immer zu dieser Doppelschlechtigkeit einer ästhetischen und gesellschaftlichen Betrachtung gezwungen hat, die man mir sicher heute leicht nachweisen könnte. Aber wenn man Widersprüche begeht, müssen ja die Widersprüche nicht immer an dem liegen, der sie denkt, sondern sie können ja in der Sache stehen.
Können ja durchaus.
Eben, nämlich Folgendes. Ich habe, und das wieder in meinem Metier, in der Musik, in der bildenden Kunst war das nicht so, beobachtet, dass alle Versuche, durch irgendwelche Maßnahmen oder Verhaltensweisen der Kunst, sich dem Publikum anzugleichen, und so etwas wie eine Versöhnung mit dem Publikumsanspruch herzustellen, dass die fiktiv waren, dass die gescheitert sind und dass, während die Kunst sicher auf einem schwankenden Boden steht und dadurch auch in sich selber etwas tief Fragwürdiges hat, sie umso höheren Ranges ist, je weniger sie nach dem Konsumenten schielt.
Nein, das glaube ich nicht, Herr Adam.
Und diese, ich möchte sagen, was bei mir immer wieder, also diese Doppelschlechtigkeit der künstlerischen Betrachtung und der soziologischen ausgelöst hat, ist eben diese Komplexität. Ich würde sagen, dass zwar das Kunstwerk, weiß Gott, nicht unberührt ist von seiner Isolierung und dass es Kunstwerk gibt, die, wenn sie in absoluter Isolierung etwa kollektive Formen darstellen, sagen wir wie die Oper Moses und Aaron von Schönberg, die eine Art liturgischer Oper ist, diese liturgische Gestalt durch den ästhetisch Autonomen sehr problematisch wird. Aber wenn man stattdessen versucht, sich dem Publikum anzuähneln, wird alles platt
und
ordinär.
Ja, das ist ganz klar.
Das isolierteste Kunstwerk, und das ist sozusagen meine These, das isolierteste Kunstwerk kann über das Wesen der Gesellschaft mehr sagen und kann mehr wesentlich gesellschaftliches sagen als kommunikativ.
Genau, dass keiner mehr hinsieht, kann es sagen. Ja.
Und wenn das kein gesellschaftliches Faktum ist.
Ja, genau.
Wäre.
Ja, ja.
Wir haben einen kunstsoziologischen Kollegen, der sagt, dass eigentlich die Aufgabe der Kunstsoziologie gar nichts anderes sei, als Psychologie des Künstlers oder die Lehre von den künstlerischen Erlebnissen der Betrachter oder Zuhörer zu geben. Und ich habe diesem Soziologen entgegengehalten, dass es genauso und vielleicht noch mehr ein soziologisches Faktum ist, wenn das Kunstwerk keinen Zuhörer oder keinen Betrachter.
Ja, das sieht man ja hier. Aber sehen Sie, Herr Adorno, das ist nur doch eine gerade Linie, nicht wahr? Hier haben wir diese Tatsache, dass der Staat eintreten muss. Es gibt ja noch andere Beispiele dafür in Dänemark und so. Der Staat muss jetzt eintreten und thesauriert diese Dinge. Folglich ist ganz konsequent, wenn Nikolaus Schöffer in dem vorhin genannten Beispiel von vornherein so arbeitet, dass bloß noch Städte oder Gemeinden oder so innerhalb großer Aufführungen, die sie veranstalten, als Erwerber in Frage kommen. Und es substituiert sich dann, nicht wahr, dem, wie Sie sagen, fehlenden Betrachter, substituiert sich nun doch was anderes, nämlich die Konkurrenz der Städte und der Bürgermeister. Nicht wahr? um diese Aufführung.
Nun ist das eine äußerst komplizierte Sache. Die Kunst braucht, um überhaupt möglich zu sein. Und ich bin allerdings mit Hegel der Ansicht, dass solange die Welt so notdürftig ist wie unsere, dass das Bewusstsein von Nöten, wie Hegel es nennt, der Kunst bedarf. Aber damit damit die Kunst überleben kann, deshalb bedarf sie dieser mehr oder minder dirigistischen Einflüsse. Und wenn die nicht vorhanden wären, dann müssten einfach die Künstler verhungern und könnten nichts produzieren.
Ja, sehen Sie, jetzt kommen wir auf ein ästhetisches Problem. Es war ja immer so, dass die Fürsten oder die Städte oder die ganz großen öffentlichen Mäzene Theater- oder Konzertaufführungen finanzierten oder Orchester unterhielten, dass da die öffentliche Hand auftritt, ist ja eine alte Sache. Aber weshalb egriert das nun im Raume der bildenden Kunst? Da stört mich dieser Sachverhalt nämlich doch ungemein, weil doch das Verhältnis des Kunstwerkes zum Einzelmenschen hinzielte. Zu demjenigen, der nun also auswählte und an sich zog und sagte, damit will ich leben. Nicht wahr? Wenn das liquidiert oder wenn dem gekündigt wird, nicht wahr, dann passiert ja was.
Ja, nun würde ich sagen, solche Einzelmenschen, die mit Kunstwerken leben, ernst nehmen,
jeder
und alles das kauft, das gibt es immer noch.
Ja,
und ich würde sagen, also insofern.
Ja, aber nicht mehr so viel, dass sie davon leben können.
Aber nicht so viel, dass sie davon leben können. Und infolgedessen bedarf es bis zu einem gewissen Grad des Dirigismus. Ich meine, es ist diese sehr paradoxe Situation, die ich einmal in der Arbeit Kultur und Verwaltung, die Sie vielleicht einmal gelesen haben, versucht habe darzustellen, dass nämlich gerade die Autonomie der Kultur, also das, was wir, wenn man so sagen soll, an geistigen Dingen erhalten soll, dass das gar nicht denkbar ist ohne den Betrieb, gegen den es seinem eigenen Sinn nach steht. Das gehört eben auch zu den antagonistischen Phänomenen unserer Gesellschaft. Also ich muss sagen, mir ist ein Bürgermeister, der also avantgardistische Kunstwerke, wenn sie gute sind, kauft, auch wenn seine Leute sie nicht verstehen, immer noch tausendmal lieber als einer, der bei Hotelbildmalern und Auftragsporträtplastikern sich irgendwelche Dinge bestellt auf einem gewissen mittleren Niveau, die zwar das
da ich glaube, die, Herr Adorno, die gibt es gar nicht mehr.
Doch, das gibt es auch.
Ja, gibt es
noch? Ja, das gibt es sicher auch. So. Die Hotelbildmaler, ich glaube, die Hotelbildmalerei blüht in einem Umfang
Wie kommen Sie denn auf den Ausdruck
Hotelbildmaler? Auf den bilde ich mir was ein, den habe ich schon vor Jahren
geprägt. Ja, ich erinnere,
Das ist der Typus von Malerei, der im Prinzip in jedem Hotelzimmer sich findet.
Ach so, das meinst
du, so Boote mit Masten aus dem Hafen von Portofino zu finden sind. Oder wenn das Hotel ein bisschen billiger ist, röhrende Hirsche.
Ja, das ist
das variiert dann in verschiedenen Preisen.
Ja, diese sozusagen unzerstörbare Unterschicht.
Die unzerstörbare, sozusagen die negative Ontologie
ist das. Aber wie gesagt, nachdem alle Avantgardisten geworden sind, haben die ja einen gewissen Seltenheitswert, was?
Gar nicht. Soll man nicht überschätzen. So. Ich glaube, wenn man eine Organisation der deutschen Hotelbildmalerei schüfe, dass die also an Gewalt und an Einfluss alles, was man jemals der dirigistischen Avantgarde vorgeworfen hat, weit in den Schatten stellen würde.
Nun, hatten wir ja unser Gespräch jetzt so weit geführt und ich möchte jetzt mal fragen, vielleicht sollten wir mal auf den Punkt zurückkommen, wo wir uns in unseren Vorstellungen berührt haben letzthin. Sie hatten doch auch mal das Wort Schweigen fallen lassen in dem Zusammenhang, nicht?
Ja,
und
ich auch.
Das scheint mir ja nun also eigentlich der interessante Punkt, nicht? Würden Sie darüber was sagen?
Ja, also mir will es scheinen, als ob Schweigen nicht gleich Schweigen sei. Ich meine mit diesem Schweigen nicht, dass die Kunst aufhören soll. Aber ich glaube, dass es Kunstwerke gibt, und ich würde denken, dass es die im Grunde heute allein zählenden sind, die in sich selbst etwas wie das Schweigen ausdrücken oder an die Grenze des Schweigens gehen. Ich habe das Phänomen schon sehr früh an der Musik meines verstorbenen Freundes Anton von Webern darzustellen versucht, ja, die eigentlich in sich selber so etwas wie ein wie der Vollzug des Schweigens, das ins Schweigen übergehen ist. Aber ich glaube, dass auch in dem Werk von Beckett, um etwas an moderner Kunst zu nehmen, was für mich also außerordentlich viel bedeutet, dass diese Tendenz des Übergangs zum Schweigen, dass man eigentlich es nicht mehr sagen kann, sehr stark drinsteckt. Ich meine, es gibt einem der Romane von Beckett, ich glaube, es ist in L'Innommable, steht auf einer der ersten Seiten, le dire sans savoir quoi, also es sagen, ohne zu wissen, was. Das ist natürlich an diesem Verstummen schon außerordentlich nah, und die Stücke von Beckett sind etwas wie Kurven des Verstummens, könnte man sagen. Und ich glaube allerdings, dass es keine Kunst wirklich größten Ranges heute gibt, die nichts von dieser Kurve des Verstummens in sich hat. Ja. Nur ist das was anderes als die scheinbar radikale, aber für mein Gefühl etwas radikale Forderung, dass man also nun einfach aufhören soll und das schon eh nicht mehr geht, also die ganze Kunst lassen soll, obwohl ich mir auch wieder, da würde ich Ihnen entgegenkommen, Herr Gehling, ich kann mir keinen wirklichen Künstler heute vorstellen, für den nicht zumindest die Frage, muss ich nicht aufhören, ja, außerordentlich ernst ist. Ich glaube, das muss man schon sagen.
Herr Adorno, es ist übrigens Bergmann, der Filmregisseur, nicht?
Ja, Ingmar Bergmann.
Ja, der neulich mal gesagt hat, der moderne Mensch braucht die Kunst nicht. Also so modern sind auch schon einige.
Ja, aber da würde ich nur sagen, so modern bin ich wieder nicht.
Sind Sie wieder also nicht? Ich eigentlich auch nicht. Nein. Aber Folgendes, ich habe doch manchmal das Gefühl, dass irgendetwas nicht geglückt ist. Die Industriegesellschaft ist ja auf einigen Sektoren, sagen wir einmal, von überwältigender, geistvoller und leuchtender, vom Erfolg gekrönt, nicht wahr? Und zwar von geistreichen Sorten von Erfolg, nicht?
Neben anderen.
Neben anderen, genau, wie immer, ja. Nun, also der Versuch, da nun einzufädeln in diese Mentalität, in dieses Tempo, in diese Oberflächenspannung, wie Sie das nennen wollen, da nun einzufädeln, diese uralten Kunstformen, scheint mir letzten Endes doch nicht gelungen.
Das scheint mir auch nicht gelungen.
Und zwar deswegen, weil deren die Substanz war so fest gearbeitet, nicht mal über die Jahrhunderte, nicht mal, dass die Aufdröselung und so, sondern das Umdenken, nicht mal, eben nicht so ganz fertig wurde.
Ja, also
und das ist wohl auch so ein Schweigegrund, nicht, wenn man das merkt.
Es liegt natürlich in der meisten Kunst, ist so ein a priori so etwas, ich nenne das mit einem etwas schnodderigen Ausdruck, vom Herzenswärme. Dass also die Kunst komplementär zur Industriegesellschaft sich bemüht, den Menschen was zu geben,
ja, sie damit auszuhalten. Ja, das ist nur eine Moment, Möglichkeit, ja.
Und diese ja. Möglichkeit halte ich also auch für äußerst problematisch. Und ich würde sagen, dass alle Kunst, die also darauf abzielt, Inseln in diesem Sinn.
Das, so habe ich das nicht gemeint. So habe ich das nicht gemeint, Herr Adorno.
Aber Sie meinen,
ich habe
noch etwas radikaler.
Viel radikaler gemeint. Ich habe gesagt, es gelingt eben nicht, die Substanzkunst unbeschädigt weiterzuziehen. Die Substanz ist lädiert.
Ja, aber
die ist nicht davon gekommen.
Kunst hat aber, die Kunst ist ja ein merkwürdiges Wesen, weil die Kunst die Fähigkeit hat, noch die Lädiertheit ihrer eigenen Substanz durch ihre Form auszuschalten.
Genau, ja, und dann kommt das Schweigeproblem.
Und die großen
dann
Kunstwerke kommt, ja, sind alle ja, die, ja, die auch gleichsam ihre eigene Unmöglichkeit ja, mitkomponieren.
Dann kommt das
und damit komme ich auf meinen Beckett und damit
kommt,
und ich würde sagen, also ob es Kunst mit dieser Dimension überhaupt aufnimmt,
ja,
soweit wären wir sicher einig.
Ja.
Das daran hängt die Qualität.
Ich würde also auch sagen, wissen Sie, das von dieser Gemütsecke rede ich nicht. Nicht wahr? Ich rede aber ja auch nicht von dieser vorgespielten anarchischen Ecke, nicht wahr? Dieser Anarchisme bien lié, Nicht wahr? Der macht mir auch keinen Eindruck, so als ob gegen die Verkalk der Rechenhaftigkeit der technischen Gesellschaft nur also Anarchie her müsste, nicht?
Also
die
ist auch so nicht einfach glaubhaft, ist es ja auch nicht. Nicht? Die ist auch dazu, nicht glaubhaft. Dazu würde ich sagen, das Verhältnis der Kunst zu der rationalen Welt oder zu der heute technifizierten Welt war ja immer in sich sehr doppeldeutig. Auf der einen Seite hat die Kunst ohnmächtig oder nicht ohnmächtig, den Protest, also gegen das, was man so Verdinglichung nennt, immer in irgendeinem Sinn ausgesprochen. Auf der anderen Seite war sie aber immer...
Sagen wir fast immer.
Ja, ich glaube wohl immer. Aber darüber, das wäre eine große Frage. Auf der anderen Seite war sie aber selber auch in den Prozessen der Zivilisation und in die Entwicklung der technischen Produktivkräfte verflochten. Und hat daran teilgehabt. Und ich würde nun sagen, das Verhältnis der Kunst zu der Welt der Rationalität ist deshalb nicht so hoffnungslos zufällig, als sie ja in sich eben doch weitgehend technische Kanons ausgebildet hat, durch die sie noch in den Momenten, in denen sie gegen diese Zivilisation protestiert, eine Art eigener Rationalität, das heißt eine Art immanenter Gesetzmäßigkeit hat, an der sie sich erkennen lässt. Also ich würde zunächst einmal ganz schlicht sagen, man kann nach wie vor zwischen guten und schlechten Bildern, zwischen guter und schlechter Musik.
Ja, zwischen aber zwischen guten und schlechten Happenings kann ich nicht mehr unterscheiden.
Zwischen guten und schlechten Happenings, ja, also ich verstehe zu wenig von Happenings. Ja, kann vielleicht kann ein Mensch, der von Happenings im Ernst was versteht, darüber auch das unterscheiden. Wenn ich mir einen Künstler wie Stockhausen vorstelle, der von der Musik kommt, aber zu diesen Dingen sehr stark tendiert, wenn wir den hier hätten, würde er uns wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, mit seiner großen theoretischen Improvisationsfähigkeit aus dem Handgelenk eine ganze Menge von Kriterien entwickeln können, nach denen er zwischen guten und schlechten Happenings unterscheiden kann. Also ich würde sagen, die Geschichte mit der Anarchie darf man deshalb nicht so einfach nehmen, weil die auch in den radikalsten und exponiertesten Kunstwerken sich sehr genau unterscheiden lässt, ob sie in sich selber gesetzmäßig sind oder ob sie, also um es ganz schlicht zu sagen, ob sie gekonnt sind, wie man im künstlerischen Jargon dafür sagt, ob sie Metier haben oder ob sie das nicht haben.
Der Meinung bin ich auch.
Ich erinnere mich also aus den wildesten Zeiten, etwa der formativen Jahre der modernen Musik, wie sehr wir uns damals lustig gemacht haben über gewisse Leute, die mit wilden Gebärden mitgemacht haben und gar nicht verstanden haben, worum es geht und wie deutlich man das festgestellt hat. Also ich las gerade jetzt einen Brief meines Lehrers Alban Berg, wo er über die Komposition eines angeblich sehr radikalen Komponisten, die in Salzburg aufgeführt wurde, sich schrecklich mokiert hat und geschrieben hat, das sei eine Unverschämtheit, weil er einfach sein Handwerk nicht kann. Und ich würde sagen, dass es eben doch, dass in Gestalt des Handwerks eben doch auch das rationale oder zivilisatorische Moment in die Kunst eingegangen
ist. Ja, Handwerk ist bei Ihnen in der Musik eine
große
Sache. Und
dass deshalb die Geschichte, die Anarchie auch ein Schein ist.
Bin ich nicht so sicher bei der Bildung.
Also ich weiß, ich würde sogar eher sagen, dass die bildende Kunst, aber da mag ich mich täuschen, dass die handwerklichen Kanons in der bildenden Kunst noch gesicherter sind, als sie in der Musik sind. Einfach deshalb, weil die Kriterien der Musik, die wir noch verstehen können, sind kaum viel älter als 300 Jahre. Die Kriterien, die sich also aus der Perspektive und der Luftperspektive etwa entwickelt haben, die sind, was weiß ich schon, also 600, 700 Jahre
in der bildenden Kunst. Wer redet heute noch von Perspektive? Oder?
Ja, also, halt.
Ich meine, die Leute, die Lichtpalette komponieren
aber schauen Sie. Ich glaube, da sind wir an einem entscheidenden Punkt. Kein Mensch redet mehr von Perspektive und kein Mensch redet mehr davon, ob eine Musik nach der Harmonielehre komponiert ist. Trotzdem würde ich sagen, nur ob diese Momente auch als negierte, Aber als Erfahrene in die Gestalt eines Kunstwerks eingegangen sind oder nicht, entscheidet über seine Qualität. Ein Maler, der nichts von Perspektive weiß und deshalb aperspektivisch malt, der malt, würde ich denken, miserabel schlechte Bilder. Und dass ein Musiker, der nicht tonal komponiert oder zwölftönig komponiert, aber der nicht einen Choral anständig harmonisieren kann, dass der auch nicht zwölftönig anständig logisch musikalisch denken kann, das ist mir auch ganz sicher.
Herr Adorno, wenn es zwei in West-Berlin 2000 bildende Künstler gibt, nicht mehr, so ist das doch ein soziologisches Rätsel. Das ist genauso rätselhaft wie die 40.000 in Paris. Und ich kann mir das nur so erklären, dass es eine akzeptierte Art von Nicht-Kooperation geworden ist. Nicht wahr? Eine von der Gesellschaft selbst sustentierte Art, an ihr nicht teilzunehmen.
Ja, nicht das wahr? Ist nun, da das würde
scheint
ich sagen,
mir,
dieses Massenphänomen zu erklären. Das ist ein spezifisch soziologischer Aspekt.
Ja.
Ich würde sagen, das hat mehr mit Soziologie als mit Kunst zu tun.
Das heißt, na wieso? Wieso? Ich erkläre die Lebensbedingungen
der
Künstlerschaft.
Wieso ist der einfach? Weil wahrscheinlich ein unendlich großer Teil dessen, was unter dem Namen Kunst heute so produziert wird, Mist ist. Und vielleicht sogar, weil es ja keine feststehenden Kanons mehr gibt, ein größerer Prozentsatz.
Herr Adorno, das ist ein schwieriger Punkt Ihrer Position. Wenn Sie sagen, das meiste ist Mist, ist ja sehr wahrscheinlich. Aber wenn jeder Künstler das Recht hat zu sagen, was ich mache, gilt, dann kann auch jeder Kritiker sagen, was ich kritisiere, gilt auch. Und wo lesen Sie denn eine negative Kritik?
Ja, das ist schlimm genug. Aber ich meine, es wird schon Kritiker geben, die das unterscheiden können.
Ja. Und naja, schön.
Da möchte ich doch, wenn das nicht anmaßend ist, sagen, also ich komme ja selbst schließlich in weitem Maß von der praktischen Kunst, also von der Musik her. Ich glaube, dass die Relativität der ästhetischen Qualität viel größer von außen ist,
also
wenn man nicht in die Sache selber eingeht,
als wenn man
in der Sache
geht. Ja, da stimme ich überein.
Aber dieses Problem von den
akzeptierte Art von Nicht-Kooperation.
Also da würde ich wirklich sagen, das ist ein soziologisches Problem.
Warum denn nicht? Davon reden wir
doch. Es ist ein Problem, das im prägnanten Sinn mit Kunst, nämlich mit der rein künstlerischen Qualität, wenig zu tun hat und nur mit der Haltung zur Kunst.
Ja,
der Druck, das Unbehagen in der Kultur, wie es bei Freud heißt, so unerträglich geworden ist, dass es unzählige Menschen gibt, die also irgendwie heraus wollen, die aber aus politischen Gründen eine Chance, nun im Ernst dagegen anzugehen, gar nicht mehr haben, weil diese Möglichkeiten ja in einem Maße heute versperrt sind, wie sie selten der Fall waren. Und die suchen dann nach Formen des Protests.
Ich halte es gar nicht für so politisch. Ich halte nicht jeden Protest für politisch. Ich halte nicht jede Anarchie für politisch.
Nein.
Ich halte das zum sehr großen Teil nicht nur für ästhetisch.
Für latent politisch.
Nein, ästhetisch.
Um ästhetisch zu sein, dafür würde ich
Fall
mir wieder
den
sagen,
halt.
Ist,
Fall
von
den
Ihnen,
halt.
Ist von Ihnen zu einfach zu qualitätslos. Ich glaube also schon, dass es unzählige mehr oder minder asoziale Menschen
gibt. Das haben Sie gesagt.
Die einfach den sogenannten Sozialisierungsprozess oder wie man das nennen will, nicht vollbracht
Sie
haben.
Ja,
und die
klar.
Nun, die
ja,
nun ja. Also irgendwie
ja, Sie haben recht,
sozusagen
ja, ja.
ihr
Nein, das ist der alte Bohemier, sagen wir mal.
Der wirklich seine soziologischen Voraussetzungen verloren hat, heute, weil es keine
Schublade mehr
gibt und all das. Und der infolgedessen...
Die sind ja neu da.
Ja, aber sie sind also auf diese... Vor allem ist das Problematische an ihnen wirklich, dass also der größte Teil so dieser Art von Künstlertum, das sich also heute noch durch lange Haare und solche Dinge dokumentiert, wirklich mit künstlerischer Produktion kaum mehr was zu tun hat, während man sich also bei dem guten alten Murger immerhin noch vorstellen kann und beim Balzac das ganz deutlich so findet, dass unter denen dann auch wirklich große und bedeutende Künstler sind.
Ich konstatiere, dass ich in der Indulgenz gegenüber Qualitätsfragen viel weiter bin wie Sie. Ich bin schon beim Spiel.
Ja, ich bin in der Indulgenz in Bezug auf Qualitätsfragen bin ich gar nicht weit.
Ja.
Aber das hängt wieder mit gewissen theoretischen Grundpositionen zusammen, dass ich nämlich viel weniger ein skeptischer Relativist bin.
Ja, da haben Sie wirklich
damit
recht.
Damit hängt das zusammen. Ja. Ich glaube, dass, wenn wir das auf die Positionen bringen würden, dann käme das sehr genau heraus.
Aber das können wir vielleicht sagen, da können wir uns einigen, Herr Adorno, wir hatten vorhin so einen tieferen Punkt angelotet, nicht wahr? Dass etwas in dem überkommenen Wesen der Kunst, was die nicht loswerden kann, dass da etwas der Integration, oder wie man das nennen soll, in die Industriegesellschaft widersteht und dass also jetzt der Künstler auf eine Art Parallelbahn gezwungen wird. Nicht? Das wäre vielleicht die honorigere Interpretation.
Ich glaube, das ist
dieser Weltfremdheit.
Das ist eine sehr komplexe Sache. Auf der einen Seite liegt in dem Widerstand der Kunst gegen die alles gleichmachende, identifizierende Ordnung der Welt auch ihr also das, was an ihr das Menschenwürdige ist. In diesem Protest drückt sie eben doch die Hoffnung aus, negativ, weil man sie positiv gar nicht ausdrücken kann, dass es nicht immer so bleiben muss, sondern dass auch die Möglichkeit von etwas anderem ist. Zugleich aber gerät sie dadurch immerwährend in Widersprüche zur Industriegesellschaft und hat ihr gegenüber, wenn ich es extrem ausdrücken soll, immer auch ein Moment zugleich von Läppischkeit. Also die Kunst hat in sich die Paradoxie, dass sie gleichzeitig utopisch und läppisch ist.
Finde ich sehr
aber dass ich meine Nietzsche, der ja wirklich von einer Gescheitheit war, die man
beachtlich,
die man aber wohl nicht hoch genug anschlagen kann. Ich meine in dem Motiv nur Narr, nur Dichter.
Ja.
Aus dem Zarathustra ist bei Nietzsche genau dieses Moment ausgesprochen. Und ich würde sagen, an der Kunst ist es heute nun nicht einfach naiv, den Standpunkt des Narren zu beziehen, sondern ihn noch zu reflektieren und in sich selbst hineinzunehmen, wie es ja in der ganzen Dimension des Clownischen bei Beckett...
Bei Picasso, Picassos alten Bilder, das ewige Thema.
Das ewige Thema.
Sicher.
Jetzt übrigens bei Klee.
Auch Beckley, Folgendes Problem fällt mir hier noch ein. Man muss ja als Gelehrter und insbesondere als Soziologe muss man ja gelegentlich mal stehen bleiben, sich besinnen, ob die Alternativen, in denen man denkt, überhaupt noch stimmen. Ist es denn so, dass die Perspektive, die Kunst in Gegensatz, im Gegenspiel zur Industriegesellschaft zu sehen, ob ist denn das zwingend und stimmt das denn letzten Endes? Oder gibt es da auch noch Hemmungen? Und da würde ich schon sagen, das gibt's. Die Industriegesellschaft okkupiert uns nämlich nicht hundertprozentig, nicht wahr? Da bleibt irgendein imaginärer Punkt.
Ja, wenn das nicht wäre, was Sie eben sagen, dann gäbe es wirklich und buchstäblich keine Kunst mehr. Und das Kunststück ist nur, dass die Kunst sozusagen in diesem Niemandsland sich ansiedelt, ohne auf der einen Seite der Industriegesellschaft sich einfach gleich zu machen und ohne auf der anderen Seite retrospektiv einen Bewusstseinsstand zu beziehen, der dann doch unter der Industriegesellschaft nicht mehr möglich ist. Also die Kunst steht heute unter dem Gesetz einer Quadratur des Zirkels.
Ja, ich meine, ich würde so sagen, nicht so wie es im Auge einen blinden Fleck gibt, nicht wahr, der nicht sieht, oder so wie es im Bewusstsein so eine kantische Ecke gibt, nicht wahr, die in dem Gewirbel feststeht, nicht so gibt es ja doch auch in diesem Leben etwas und von da aus lebt ja doch die Kunst.
Ja, aber damit kommen
Sie als Bewusstseinsphänomen,
was ich vorher sagte, dass die Kunst die Gesellschaft in gewisser Weise transzendiert, also das verkörpert, negativ verkörpert, was in dieser Gesellschaft
so nicht rum ist. Würde ich es akzeptieren.
Da würden Sie, würden wir gar nicht so weit.
Ja, ja.
Da würden wir gar nicht so weit voneinander sein. Ja, ich glaube, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie unser Gespräch gelaufen ist, sind wir uns doch in dem eigentlich recht einig gewesen, zunächst, dass künstlerische Qualität mit der Wahrheit über das verborgene gesellschaftliche Wesen zusammenhängt und dass wir beide der vulgärsoziologischen These widerstehen, dass die gesellschaftliche Seite des Kunstwerks mit seiner Rezeption identisch ist.
Das ist und richtig, ja.
Ich glaube, da würden wir doch wohl ganz übereinstimmen. Und das Kunstwerk ist also so eine Art von Schiffernschrift, des gesellschaftlichen Wesens, an die man durch die bloße positivistische Deskription der Gesellschaft nicht herankommt und die auch durch Gesellschaftstheorie gar nicht ohne weiteres zu fassen ist, weil ja diese in sich brüchige Gesellschaft einem einstimmigen theoretischen Modell schon längst nicht mehr gehorcht.
Ja.
Also
ja.
Wie weit überhaupt noch so etwas wie die Theorie der Gesellschaft möglich ist, ist ja selbst etwas Problematisches. Und man kann, wenn man als Soziologe sich also auf die Kunst kapriziert, sozusagen in der Kunst selber von der Kunst vorgegeben, etwas von dem finden, was einem in anderen Medien als gesellschaftlicher Denker so kaum entgegentritt.
Ja, das ist richtig.
Glaube,
ja.
Das,
darauf können wir uns einigen.
Ich will
ja
keine Ideologie machen, denn bei mir ist es einfach so, dass ich also durch meine nun einmal zum Glück oder Unglück mir gegebene Doppelbegabung zwischen den Bereichen immer angesiedelt war. Aber ich glaube doch, dass da auch ein Zwang in der Sache selber steckt. Zum Beispiel, dass ich nicht einfach bei der Kunst geblieben bin, hängt sicher bei mir mit dem Bewusstsein all dieser Schwierigkeiten, von denen wir gesprochen haben, auch zusammen.
Ja. Gut, Herr Adorno, darauf können wir uns einigen. Und das haben wir in unserem Gespräch, glaube ich, heute aus der Sache herausgeholt.